Ihr Lieben, eine bekannte Geschichte ist es, Jakob und die Himmelsleiter, in vielen Kinderbibeln wunderschön illustriert. Wir schauen uns heute miteinander diese eigentlich ganz knappe Geschichte an. Wir werden erfahren, was es mit der größeren Geschichte von Jakob zu tun hat. Und ich werde uns in der Auslegung versuchen aufzuschließen, was die Erfahrung Jakobs mit uns, mit der Lighthouse-Woche und mit dem Menschen grundsätzlich zu tun hat. Vorher beten wir gemeinsam, dass Gott uns offen dafür macht, sein Wort zu hören und auch das, was er uns ganz persönlich heute Vormittag zu sagen hat. Gott, danke für das Privileg, dass wir uns hier treffen können und in aller Freiheit feiern und dein Wort hören. Und ich bitte dich, dass du heute auf eine Weise zu uns sprichst, wie wir sie hören können, und dass du uns das sagst, was Not ist zu hören. Dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Wir befinden uns mit Jakob ganz weit vorne im Alten Testament in der grauen Vorzeit der sogenannten Urväter oder Erzväter des Volkes Israel. Abraham, Isaak und Jakob. Jakob, der Enkel. Und wir finden ihn nun hier, mitten in der Nacht. Diese Geschichte lässt sich in drei Teile aufteilen. Wenn wir wollen, Jakob einmal in seiner Situation vor seinem Traum, dann der Traum an sich und als drittes die Reaktion von Jakob auf diesen Traum. Und in allen diesen drei Teilen kommt der Himmel vor. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Am Anfang ist Nacht, es ist dunkel, der Himmel scheint verschlossen. Dann hat Jakob diesen Traum und er sieht den Himmel offen. Aber wie passiert das eigentlich? Wie wird der Himmel offen? Jakob lernt als drittes das Geheimnis vom Tor zum Himmel, von der Tür, der Pforte. Was passiert denn hier eigentlich? Wir werden eigentlich Zeugen davon, wie Jakob eine religiöse Erfahrung macht. So würden das Religionswissenschaftler sagen. Er hat eine Begegnung mit Gott. Ganz oft, wenn auf unserer Welt eine große Katastrophe passiert, geht es damit einher, dass Menschen danach vermehrt nach Gott suchen. Wir kennen das Sprichwort aus dem Volksmund: Not lehrt beten. So ähnlich zum Beispiel auch vor gut 24 Jahren, 11. September in New York 2001. Es war ein beobachtbares Phänomen, dass mehr Leute in die Kirchen geströmt sind. Und vielleicht kennt ihr auch Aussagen wie diese: manchmal würde ich auch gerne glauben können. Da sagt uns jemand: ich sehe das, dass dein Glaube dir hilft, dass er dir irgendwie Hoffnung gibt, dass er dich stärkt. Das wünsche ich mir eigentlich auch. Und darin steckt ja der Wunsch, dass ich Hilfe bekomme, dass ich leichter durchs Leben komme und vielleicht sogar eine optimistische Sicht auf das Leben habe. Wenn ich auch so glauben könnte, dann wäre mein Leben leichter. Und an der Geschichte mit Jakob, da sehen wir diese Sehnsucht, so schön sie auch sein mag, ist Quatsch. Wir treffen Jakob hier und er glaubt ja an Gott. Er glaubt an Gott. Aber das war nicht genug, um mit den Schwierigkeiten seines Lebens umzugehen. Was den Unterschied im Leben von Jakob macht, ist ein Erlebnis, eine Begegnung mit Gott, eine Erfahrung, die sein Leben ändert. Wir schauen uns jetzt diese drei Teile an dieser Geschichte anhand vom Himmel. Teil 1, der dunkle und verschlossene Himmel. Im Text hieß es, dass Jakob auf seiner Reise an einen Ort kommt. In der Luther-Übersetzung heißt es, er kam an eine Stätte. Das ist eine sehr allgemeine Bezeichnung und sagt uns eigentlich, dass das ein Ort war mit keiner großen Bekanntheit, keinem bekannten Namen, ein Ort ohne Bedeutung. Das heißt, da gab es wahrscheinlich keinen Fluss, keinen Brunnen, keine Siedlung, keine anderen Menschen. Wenn da irgendwas Wichtiges gewesen wäre, hätte dieser Ort ja einen Namen. Aber da ist nichts. Da ist gar nichts von Bedeutung. Erst ganz am Schluss erfahren wir, dass dieser Ort vorher Luz genannt wurde. Aber hier am Anfang lässt Jakob sich nieder an einem Ort ohne Bedeutung. Jakob ist buchstäblich irgendwo im Nirgendwo. Er benutzt einen Stein als Kissen. Auch das kennen viele sicherlich aus der Kinderbibel. Und ich frage jetzt mal, wer hat denn schon mal, vielleicht beim Camping oder so, die Nacht verbracht und seinen Kopf auf einen Stein gelegt? Es melden sich tatsächlich mehr, als ich dachte. Wenn ich einen Stein als Kopfkissen nehme, dann ist das so ungefähr die letzte Wahl. Ich würde vorher alles erdenklich andere benutzen. Vielleicht, wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin. Und wenn es noch ein Pack Socken ist, dass ich irgendwie weicher liege als auf so einem Stein. Und die Tatsache, dass Jakob das hier macht, sagt uns, der hat nichts. Nichts. Er ist völlig mittellos, ist allein in der Wildnis und diese äußere Dunkelheit, die unterstreicht vielleicht irgendwie die Dunkelheit, die eigentlich in seinem Inneren herrscht. Wer die Geschichte von Jakob kennt, weiß, da gab es einen großen Konflikt zwischen zwei Brüdern, Esau und Jakob. Die beiden Zwillinge, da heißt es, dass sie sogar schon im Mutterleib sich gekampelt haben und ihre Mutter bekommt eine Prophezeiung von Gott, nämlich der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Von den beiden im Mutterleib. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott hat ein Versprechen gegeben und ja, die Mutter Rebekka trägt es im Herzen. Gott hat versprochen, dass er Jakob segnen wird und durch ihn wirken wird. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sein Bruder Esau der Lieblingssohn des Vaters ist. Wir können lesen, dass Esau der athletische Jäger war und sein Vater liebte den guten Geschmack von Wild. Jakob dagegen, so heißt es über ihn, er war gesittet und hielt sich zu den Zelten. Er wurde von seinem Vater wenig beachtet. Und psychologisch wissen wir, dass so eine Konstellation bei einem Kind sehr wahrscheinlich Folgen hat. Jakob giert nach der Liebe seines Vaters, nach Anerkennung, nach Segen. Und er verschafft sich diesen Segen. Einmal macht er etwas zu essen und gibt seinem Bruder etwas davon ab, im Austausch für dessen Recht auf den Segen des Erstgeborenen. Esau scheint es wenig zu kümmern. Und dann in einer späteren Situation, die meisten von uns kennen diese Geschichte, Jakob nutzt die schlechte Sehkraft seines Vaters, schon sehr alt geworden. Er verkleidet sich als sein Bruder Esau, um sich jetzt auch wirklich den erstgeborenen Segen von seinem Vater zu erschleichen. Esau kocht vor Wut und er schwört, wenn der Vater nicht mehr lebt, wird er seinen Bruder umbringen. Und jetzt ist Jakob auf der Flucht aus Angst um sein Leben. Wo ist jetzt Gottes Segen? Dieses Versprechen, das seine Mutter bekommen hat über ihn, Jakob, alles scheint jetzt zu zerfallen. Und in dieser Situation, mitten auf der Flucht und mitten im Nirgendwo, treffen wir Jakob. Da ist jetzt die Sonne untergegangen und er legt seinen Kopf auf einen Stein, weil er nichts Besseres hat. In ganz vielen Filmen und Büchern wird die Nacht, die untergegangene Sonne, gebraucht, um zu unterstreichen, dass der Protagonist in einer Geschichte jetzt den Tiefpunkt erreicht. Es ist dunkel geworden. Und so ist es jetzt auch hier. Der Himmel scheint geradezu verschlossen, als wäre Gott nicht da. So wie sein Vater. So geht's Jakob gerade. Jakob glaubt ja an Gott, aber jetzt kann er ihn nicht sehen. Gott scheint sich nicht zu zeigen, scheint nicht mit seinem Segen da zu sein. Es war ja so, Jakobs Vorfahren, sein Vater, sein Großvater, Abraham, Isaak, Sarah, all diese, die sind ja Gott begegnet. Sie haben nicht nur an ihn geglaubt, sondern sie hatten Begegnung mit Gott. Aber Jakob an dieser Stelle eben noch nicht. Und da merken wir, es reicht eben nicht aus, Gott einfach nur für real zu halten. Ich brauche eine Beziehung, ein Verhältnis von Vertrauen, das heißt von lebendigem Glauben. Ist euch aufgefallen, dass in dieser Situation Jakob nicht betet? Zweiter Teil, jetzt Jakobs Traum und der offene Himmel. Jakob sieht drei Dinge. Als erstes die Leiter, zumindest oft in unserer Übersetzung Leiter. Das Wort, das da steht, ist vielleicht besser mit Treppe oder Rampe zu übersetzen, denn wenn man sich so eine Leiter vorstellt, wie ich sie jetzt auch hier auf den Bildern mit angedeutet hatte, eine Leiter eignet sich schlecht für Verkehr in zwei Richtungen. Genau davon lesen wir ja, dass die Engel auf- und niederfahren und diese Leiter Himmel und Erde berührt. Eine zweite Sache sieht Jakob die Engel. Und das macht diesen Traum durchaus nicht so schön verklärt, sondern tatsächlich eher furchteinflößend. Denn was wir in der Bibel sehen, jedes Mal, wenn Menschen einem Engel begegnen, einem Boten Gottes, dann ist es scheinbar nötig zu sagen, fürchte dich nicht. Unsere Vorstellung vom Engel ist da oft, naja, Sixtinische Kapelle, kleines Baby mit Flügeln, vielleicht in einem Film ganz nett, der sagt dann, hallo. In der Realität der biblischen Geschichten ist es etwas, was Angst einflößt. Jakob sieht noch was Drittes und das ist am Ende der Treppe Gott. Jakob sieht drei Dinge und er hört drei Dinge. Übrigens genau die drei Dinge, die er jetzt in dieser Situation hören muss. Jakob hat keine Freunde. Die einzige, die zu ihm gehalten hat, war seine Mutter. Und jetzt weiß er nicht, ob er sie jemals wiedersehen wird. Jakob ist allein. Er hat keine Freunde und in dieser Situation sagt Gott, Nummer eins, ich bin bei dir. Ich werde mit dir sein. Jakob befindet sich mitten in der Wildnis. Er ist allein und das heißt, er ist auch Gefahren ausgesetzt. Gott sagt zu ihm, ich behüte dich, ich passe auf dich auf. Und Jakob ist fort von zu Hause. Er weiß nicht, was jetzt aus ihm werden wird. In einer Situation ohne Hoffnung sagt Gott, ich werde dich segnen. Nichts wird mich davon abhalten, meinen Weg mit dir zu gehen. Wer im Urlaub vielleicht auf einem Berg war, also ich zum Beispiel, oder auch andere, die wissen, es ist sehr, sehr schön, wenn man oben angekommen ist und dann eine tolle Aussicht hat und dann nochmal nachvollziehen kann, wo sind wir nochmal lang gegangen? Ach, das war die Straße und da hinten um diesen Hügel drumherum und da haben wir Pause gemacht. Kennen sicherlich einige von euch. Aber wer hat eigentlich die Aussicht auf die Welt und mein Leben? Das ist ja nur Gott. Nur Gott hat diese Vogelperspektive. Uns Menschen ist es unmöglich zu sagen, da ist das passiert und das kommt als nächstes und das ist das große Ganze meines Lebens. Diese Sicht ist uns verschlossen. Zumindest im Blick nach vorne. Und damit kommen wir zum Teil 3, die Tür zum Himmel. Jakob erkennt die Zusagen Gottes an ihn und er kommt zu dem Schluss, hier ist etwas Besonderes passiert. An diesem Ort habe ich die Pforte zum Himmel gefunden. Für die, das ist jetzt wirklich ein bisschen Tiefenwissen, man kann in diesem Text die Anspielung finden auf das Kapitel 11 im ersten Buch Mose, denn da geht es nämlich um den Turmbau zu Babel. Ich weiß nicht, ob manche heute schon diesen Impuls hatten bei unserem Anspiel. Der Turmbau zu Babel. Babel, das kommt von dem Wort Babylon her, hat miteinander zu tun und in der Kultur Babylons, da war dieser Turm eben nicht einfach ein Turm, sondern diese Gebäude tragen den Namen Zikkurat. Muss man sich nicht merken, ist das für Religionswissenschaftler und Geschichtswissenschaftler. Das Besondere an diesem Zikkurat ist, ist nicht einfach ein Turm, schmal, gerade nach oben, wie ein Leuchtturm, sondern an der Seite von diesem Turm befinden sich Stufen. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, was dieser Turm zu Babel, wie der vielleicht kulturell geprägt sein könnte und was für eine Struktur der hat, dann geht damit einher, dass dieser Turm zu Babel nicht einfach ein Turm ist, sondern eine Treppe. Eine Treppe zu Gott. Und das ist eigentlich, ja, wir kennen diese Geschichte. Es ist keine besonders empörende oder besondere Vorstellung, diese Idee, wir wollen doch ran zu Gott. Wir wollen einen Zugang zum Religiösen. Wir wollen da irgendwie hin, diese Geheimnisse erkunden. Und Jakob ist aber über das, was er gesehen hat, verwirrt. Zutiefst verwirrt, denn, um mal jetzt Led Zeppelin zu zitieren, das, was er sieht, ist nicht das Stairway to Heaven, also die Treppe zum Himmel, sondern der Stairway from Heaven. Die Treppe führt nicht nur hoch zum Himmel, sondern sie führt vom Himmel herab zur Erde. Was symbolisieren die Stufen dieser Treppe eigentlich? Wenn die gängige Vorstellung ist, da ist eine Treppe, die ich gehen könnte, um Gott nahe zu kommen, dann sind die Stufen dieser Treppe gute Werke. Das ist das, was Menschen durch alle Zeiten getan haben und auch heute in unserer Zeit immer noch tun. Die Versuchung, in der wir uns immer befinden, Gott nahe zu kommen und diese Stufen zu erklimmen, indem wir gute Dinge tun, indem wir vor Gott gut dastehen. Und jetzt auf einmal ist die Logik genau andersrum. Nicht mehr die Treppe zum Himmel, die Treppe vom Himmel zu uns. Das heißt, Gott kommt zu uns. Das heißt, wir sind nicht mehr die, die etwas tun, sondern Gott ist der, der etwas tut, der etwas getan hat. Wir wissen, was er getan hat, das sehen wir in jeder Kirche, ganz vorne, außer in der Schweiz. Also was sich hier andeutet, ich denke nicht, dass Jakob das schon wirklich so versteht, aber was sich hier andeutet, ist, dass wie Gott ist, wie er handelt und was er eigentlich tut, um unser Problem als Menschen zu lösen, um diesen Zugang herzustellen. Gott kommt zu uns. Gleich geschafft. In der letzten Woche hat hier Leithaus stattgefunden und die Frage hat uns bewegt, es ist ja eine Jugendevangelisation. Das heißt, uns bewegt die Frage, wie können wir den jungen Menschen Gott nahe bringen? Wie bekommen junge Menschen Zugang zu Gott? Was muss dafür passieren? Und wir sehen, dass es ganz, ganz schwer ist, dass es so viel Ablenkungen gibt in dieser Zeit. Es ist ganz, ganz schwer, selber in einem Zustand zu sein, wo ich für Gott empfänglich bin, eine Zeit der Ruhe zu haben. Und dann denken wir darüber nach, was junge Menschen eigentlich suchen, was sie für Bedürfnisse haben. Bedürfnisse wie hier Jakob, auf die Gott antwortet. Auf die Frage nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit, nach einem Weg, einem Plan für mein Leben. Und wir sind diejenigen, die von diesem Gott weitererzählen. Ich sage an dieser Stelle nicht Amen, sondern ich sage, es geht jetzt weiter damit, ich habe das mal Zirkelzeit genannt, dass wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen. Die Bestuhlung hier war schon ungefähr so angelegt, dass es Sitzgruppen gibt und wir werden uns jetzt noch einige Minuten Zeit nehmen, um miteinander, mit den Leuten, die um uns herum sitzen, ins Gespräch zu kommen. Ich habe uns einige Impulsfragen mitgebracht. Die sind nicht dazu da, jetzt alle der Reihe nach zu beantworten, sondern sie sind eine Einstiegshilfe ins Gespräch miteinander. Sie hangeln sich an dieser Geschichte von Jakob entlang. Erlebnisse mit Gott. Was ist mir da schon begegnet? Was können wir tun, um anderen dazu zu helfen, mit ihren Sehnsüchten und ihrer Suche zu Gott zu kommen? Dafür wird jetzt Zeit sein, also herzliche Einladung, einfach ein paar Kreise zu bilden, dort, wo ihr seid, und dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Fühlt euch bitte auch frei, noch vielleicht ein bisschen Abstand voneinander zu suchen, damit man auch sich gegenseitig gut versteht. Und wenn diese Zeit dann vorbei ist, werden wir noch ein Lied miteinander singen. Genau, also jetzt gerne in die Sitzgruppen und Kreise.